0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 3 der Australian Open ist beendet und was erst nach einem Slow News Day aussah, war am Ende dann doch ein Tag voller Geschichten, voller Überraschungen und einem griechischen Feiertag, den wir heute gefeiert haben, plus einer wirklich dicken Sensation. Herzlich willkommen zu Tag 3 auch unseres Daily Down Unders hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, etwas müde heute auch, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist ein bisschen anstrengend geworden, obwohl wir gestern nicht bis 2.30 Uhr hier ausgehalten haben, um das Dominic-Team-Match noch zu sehen. Und wir haben es vorher gesagt, da steht 5 Sätze drüber und es wurden 5 Sätze zwischen Dominic Thiem und Benoit Paire.
Ja, ich glaube, als wir aufhörten, war es Mitte des zweiten Satzes oder vielleicht Ende des zweiten Satzes, sah ich nach einer recht klaren Angelegenheit aus. Ich muss zugeben, habe dann auch mental ein Häkchen dahinter gemacht und mich ein paar Stunden anderen Aufgaben gewidmet und auf einmal sehe ich, ups, was ist denn hier passiert? Ja, das konnte man vorher warten, in der Situation hatte ich es nicht mehr und am Ende geht Thiem dann eben doch in 5 Sätzen durch, bekommt also eine Chance, hier seinen Australian Open-Rekord etwas aufzupolieren.
Ja, also Dominic Thiem ist gestern in die zweite Runde eingezogen. Das Ergebnis sind wir euch noch schuldig gewesen. Das hatten wir gestern nicht mit unserem Daily drin. Heute werden wir das Ergebnis von Maria Sharapova nicht mit ins Daily mit reinnehmen, weil die jetzt gerade, während wir aufnehmen, auf den Platz getreten ist. Aber wir haben über eine ganz, ganz dicke Überraschung zu sprechen. Sie ist vielleicht im normalen Kontext nicht die ganz große Überraschung, aber Kevin Anderson hatte sich in den letzten 1,5 Jahren zu einem wirklichen Grand-Slam-Spezialisten entwickelt und war hier dann auch auf die Shortlist gesetzt worden für vielleicht den ganz großen Wurf. Er wurde auch in einigen Favoritendiskussionen dann auch genannt, weil er schon alle großen Gegner dann auch mal geschlagen hat und weil er in den letzten 1,5 Jahren wirklich immer gezeigt hat, dass er sowas kann. Aber heute ist er ausgeschieden gegen einen furios aufspielenden Francis Tiafoe. Ist er in 4 Sätzen rausgegangen und ja, macht dicke Backen. Auf jeden Fall ist er jetzt raus und Francis Tiafoe steht in der 3. Runde. Und wir müssen sagen, wenn Kevin Anderson, so wie heute, der Aufschlag ein bisschen verlässt, dann hat er Probleme, solche Matches durchzuziehen.
Ja, war ein interessantes Match. Einfach, weil Anderson ziemlich schnell mit 6-4, 3-0 geführt hat. Sah halt aus, wie man erwarten würde. Anderson geht ja am Ende in 3, vielleicht in 4 Sätzen durch. Und dann hat sich das Match graduell gedreht. Das hatte sicherlich mit dem Aufschlag zu tun. Wenn ich korrekt gesehen habe, ist er ein paar Mal behandelt worden. Es scheint der Ellbogen gewesen zu sein. Dazu hat sich dann Tiafoe einfach gesteigert und war zum Ende des Matches, würde ich schon sagen, fast an einem Top-10-Niveau dran. Das war ein Tiafoe, wie ihn sich wahrscheinlich viele wünschen und erträumen, sogar seit Jahren. Er ist ja schon jemand, der auf dem Radar ist, so seit 3, 4, vielleicht sogar fast 5 Jahren. Und viele wissen von ihm. Er ist ein cooler Typ, sehr entspannt, nett neben dem Court, kann Menschen mitreißen, hat ein interessantes Spiel. Heute habe ich mir gedacht, na, es ist fast ein bisschen Florian Mayer 2.0. Einfach noch mehr Athletik drin, aber eine ähnlich unkonventionelle Art, Tennis zu spielen. Das macht Spaß und das Publikum hat ihn ja wirklich heute sehr geliebt. Und von daher, er ist jemand, den viele kennen, aber dem eben so ein bisschen der große Sieg verwehrt geblieben ist bisher. Und hier schafft er ihn dann gegen Kevin Anderson. Und das kann man als großen Sieg einfach verbuchen. Klar, Kevin Anderson hat in der Vergangenheit immer Probleme bei den Australian Open gehabt. Sein schwächster Slam, ja, da eben noch nicht das große Resultat hinbekommen. Aber ich glaube, nach der Form, die er gezeigt hat im letzten Herbst und jetzt im Vorbereitungsturnier in Pune, musste man ihn hier zu dem Favoriten zählen. Ich hatte ihn ins Finale getippt, habe mich dabei auch in keinster Weise schlecht gefühlt. Und ja, dann erleben wir eben einen plötzlichen Leistungsabfall von ihm, einen Tiafoe, wie ihn sich eben viele wünschen, auf diesem Niveau und auf einmal kippt das Match und war dann am Ende gefühlt sogar eine ziemlich klare Sache, obwohl die 3 Sätze, die er gewonnen hat, eher eng waren.
Es hat mich wirklich gewundert, wie jemand, der wie Kevin Anderson, der, und da müssen wir es nochmal erwähnen, in den letzten 1,5 Jahren so zuverlässig war, wie der sich dieses 6-4, 3-0 aus den Händen hat reißen lassen und zwischendurch, und dieser zweite Satz, den fand ich ganz skurril, zwischendurch das so einfach mit sich hat geschehen lassen. Das fand ich bemerkenswert und ich glaube auch, dass Francis Tiafoe zu diesem Zeitpunkt im zweiten Satz gar nicht so richtig wusste, wie ihm geschah, dass er so wieder ins Match reingelassen werden würde, weil zu dem Zeitpunkt sah er wirklich ganz klar wie der zweitbeste Spieler aus in diesem Match.
Ja, ich habe auch keine direkte Erklärung, warum es so passiert ist. Eine Vermutung wäre ihm wirklich eine Verletzung, dass ihn das einfach ein bisschen gehindert hat. Es waren sicherlich nicht die Temperaturen. A, ist er in einem Land aufgewachsen, in dem es auch mal hohe Temperaturen gibt. Und B, es war ja heute eher fast, naja, frühsommerlich, oder?
Bis ungefähr um 2-3 Uhr war es relativ warm und dann war die Sonne weg und dann wurde es kühler. Also die beiden haben wirklich noch in der prallen Sonne gespielt, aber da waren es auch nur 28 Grad. Also dieses Heat Stress Scale, das ist auch nicht ausgeschlagen heute. Von daher, es waren eigentlich normale Sommertemperaturen zu dem Zeitpunkt, als die beiden gespielt haben.
Ja, und er stand eben immer im Ruf, so ein bisschen der langsame Saisonstarter zu sein und dass er eben ein bisschen braucht, bis er so den Rhythmus erspielt hat, also Kevin Anderson, aber er hat eben das Turnier in Pune gewonnen, waren jetzt nicht die besten Spieler, die ihm dort gegenüberstanden, aber er hat es eben für sich entschieden und da dachte ich, ja, okay, er wird diesen Malus schon hinter sich lassen können, dass er bei den Australian Open in der Vergangenheit einfach eben nicht so richtig in Form gekommen ist. Und hier hat es nicht geklappt und damit hat sich natürlich, das muss man auch sagen, für Francis Tiafoe hier ziemlich weit die Tür geöffnet. Selbst ein Viertelfinale ist wahrscheinlich nicht völlig unmöglich.
Ich wollte gerade sagen, das Draw hat sich nämlich so ein bisschen geöffnet. Er trifft nämlich in der dritten Runde auf Andreas Seppi. Andreas Seppi hatte ja in der ersten Runde Steve Johnson, der hier an 31 gesetzt war, rausgenommen und jetzt in der zweiten Runde gegen Jordan Thompson gewonnen. Auch ganz klein, 3 Sätzen, hat da wirklich kaum Aufhebens drum gemacht um dieses Match und wird jetzt in der dritten Runde, wie gesagt, auf Francis Tiafoe treffen. Für beide eine große Chance, hier ins Achtelfinale zu kommen. Und dann kommt von der unteren Hälfte oder von der unteren Ecke kommen Gregor Dimitrov oder Thomas Fabiano. Auch das ist ja keine unlösbare Aufgabe. Also hier ist wirklich eine große Chance vorhanden für beide.
Ja, nichts zum Fürchten. Sowohl für Tiafoe als auch für Seppi. Natürlich Dimitrov mittlerweile mit Andre Agassi und Steffi Graf im Schlepptau hat heute ein ganz gutes Match gespielt, aber er macht es immer noch arg kompliziert. Nicht, dass Tiafoe es nicht kompliziert machen kann, aber ich glaube, er hätte die Art von Spiel, um den Dimitrov zu entnerven. Selbe für Seppi, der könnte hier zum Abschluss seiner Karriere wirklich nochmal eine ganz große Nummer hinlegen und Australien ist ja so ein bisschen sein Slam, da wo er eben zumindest große Siege, wenn auch nicht konstante Siege gefeiert hat. Und das ist ja dann immer das Spannende. Wenn ein großer Name mit einem hohen Seeding rausgeht, dann öffnet sich's eben. Und jetzt kann man gespannt sein. Ist es der eher altbekannte Dimitrov? Ist es der Durchbruch für Tiafoe? Ist es so ein bisschen die Karrierebelohnung für Seppi? Oder ist es die absolute Überraschung Fabiano?
Thomas Fabiano hat nämlich heute dem Sturm widerstanden von Riley Opelka. Riley Opelka hat es geschafft, 67 Asse zu schlagen, unter anderem, ich glaube, 21 im ersten Satz, hat damit einen Rekord eingestellt und hat einen Rekord aufgestellt an Assen, wenn ein Spiel bis 7-6 im fünften Satz geht. Das hat unser Kollege Albi Barschel vom Tennismagazin dann noch gebracht. Riley Opelka hat trotzdem verloren. Ein spektakulärer erster Tiebreak ging mit 17-15 an Opelka. Der letzte Tiebreak, der Super Tiebreak, ging mit 10-5. Dann an Thomas Fabiano, der auf Gregor Dimitrov trifft. Du hast gerade eben gesagt, Steffi Graf ist hier, die war eben im Publikum, als Gregor Dimitrov gegen Pablo Cuevas spielte. Und Dimitrov hat kitzelige Situationen überstanden im Spiel gegen Pablo Cuevas, hat 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 gewonnen. Dimitrov gegen Fabiano jetzt in der dritten Runde. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Thomas Berdych hat gegen Robin Haase in 3 Sätzen gewonnen, 6-1, 6-3, 6-3, trifft jetzt auf Diego Schwartzmann, der hatte unglaublich große Mühe gegen Dennis Kudla, hat in 5 Sätzen gewonnen, nachdem er mit 2-0 Sätzen schon führte, dann die beiden nächsten Sätze verloren hat, im 5. Satz schon mit Break zurücklag und das dann noch aufholen konnte. Diego Schwartzmann gegen Thomas Berdych, ist auch so ein Clash of Styles, ne? Da können wir uns auch drauf freuen. Berdych macht einen verdammt starken Eindruck wieder und Schwartzmann, ja, auf den muss man immer aufpassen.
Wenn ich es recht sehe, haben die beiden noch nie gegeneinander gespielt. Aber wenn man sich so ein bisschen überlegt, was bei den beiden passiert, dann sollte die Spielweise von Schwartzmann der von Berdych schon ziemlich entgegenkommen. Er nimmt diese Bälle so früh, generiert natürlich schon einiges an Tempo mit aber eher flachen Schlägen. Und da wird sich ein Berdych wahrscheinlich für bedanken. Wenn er in der Form ist, in der er hier gegen Haase und gegen Edmund gespielt hat, dann sollte er einfach, sollte es ihm gelingen, diese Schläge von Schwartzmann zu nehmen und in den Rallyes zu bleiben. Und wenn er lang genug in der Rallye drin ist, dann den Winner zu schlagen. Mal gucken, ob es am Ende so kommt, aber Berdych sieht wirklich verdammt gut aus. Ja. Und auf einmal könnte man ihm sogar eine Chance gegen den Rafael Nadal geben. Und wenn er den rausnimmt, dann ist er auf einmal vielleicht doch jemand, der wieder mal im Grand Slam Halbfinale einzieht. Und wir haben ihn schon so häufig spät in Grand Slams gesehen und alle so ein bisschen die Augen verdreht, weil nie so richtig was zusammengelaufen ist. Aber so gut wie hier hat er selten gespielt.
Ja, es ist ernsthaft beeindruckend, wie Thomas Berdych in diesen Tagen hier auftritt, auch schon das ganze, ja, die ganze Saison, den ganzen Saisonstart schon über, hat er einen wirklich selbstbewussten Eindruck gemacht, als ob er nie aufgehört hätte. Und er hat vor seiner Verletzung kein gutes Tennis mehr gespielt. Aber diese Pause scheint wie ein Jungbrunnen für Thomas Berdych gewesen zu sein. Marin Cilic hat in 4 Sätzen gegen Mackenzie McDonald gewonnen. Mackenzie McDonald, die Älteren werden sich erinnern, letztes Jahr hatte er ein fantastisches Match gegen Grigor Dimitrov in der 2. Runde. Hier hatte damals in 5 Sätzen knapp verloren. Cilic jetzt in 4 Sätzen weiter, trifft auf Fernando Verdasco, der in 3 Sätzen gegen Radu Albot aus Moldawien gewonnen hat. Dann müssen wir über Karen Khachanov sprechen. Der hat in 3 Sätzen ganz klar gegen Yoshihito Nishioka gewonnen. Ich habe das Spiel 1,5 Sätze lang am Platz geguckt. Khachanov war nicht unbedingt zufrieden mit seiner Leistung, am Ende aber sehr klar in 3 Sätzen durch. Es war ein sehr unterhaltsames Match. Und er trifft jetzt auf Roberto Bautista Agut. Der hat zum 2. Mal gegen das Publikum gespielt. Der hat zum 2. Mal 2-0-Sätze geführt. Der hat zum 2. Mal die Sätze 3 und 4 verloren und hat zum 2. Mal den 5. Satz gewonnen und hat wieder so ein 5-Sätze-Schinken überstanden und trifft jetzt auch Karen Khachanov. Roberto Bautista Agut, so ein bisschen der Ironman hier im Moment im Feld.
Ja, und wir hatten ihn ja alle mal kollektiv so als Tennisgemeinde, als den Nachfolger von David Ferrer aus erkoren. Und der war natürlich lange der Ironman, der vielleicht auch nicht die Waffen im Spiel hatte, abseits der Vorhand, um eben jedes Match einfach locker nach Hause zu bringen und häufig eben die Ehrenrunde oder die 2. Ehrenrunde drehen musste. Und so wirkte das hier eben auch. Und Millman, das ist schon spätestens seit den US Open, das ist einer, der so zäh ist, der so viel aus einem Match rausholen kann, selbst wenn es eigentlich schon dahingegangen ist. Und der das natürlich auch geliebt hat, hier so ein bisschen diese Bühne zu bekommen. Trotzdem baut es da gut, ist am Ende so ein bisschen die bessere Millman-Version. Aber im Moment denke ich, dass er sich recht schwer tun wird gegen Khachanov. Du hast recht, der ist noch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, was wir zwischendrin von ihm gesehen haben. Aber wenn man sich dann eben anguckt, die beiden Matches abseits des ersten Satzes gegen Gojovcic, fast alles 6-3, 6-3, 6-4, 6-3, 6-3, 6-3, das klingt halt schon arg nach Top-10-Spieler. Und er bewegt sich für seine Größe so gut, dass ich denke, er in der Lage sein sollte, die Bautista gut Ballwechsel mitzugehen und dann vermutlich das Match am Ende in 3 oder 4 Sätzen gewinnen wird.
Karen Khachanov gegen Roberto Bautista Agut, eine wirklich tolle 3. Runde, auf die wir uns freuen können. Eine tolle 3. Runde wird vielleicht auch das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Nicolas Basilashvili sein. Nicolas Basilashvili hatte große Probleme gegen Stefano Travaglia, einen Qualifikanten, der zum vierten Mal erst gegen einen Top-20-Spieler gespielt hat. Basilashvili lag schon mit 1-2 Sätzen zurück, konnte dann aber die letzten beiden Sätze gewinnen und trifft auf Stefanos Tsitsipas, der gegen Viktor Troicki im 2. Satz ein bisschen Probleme hatte, aber ansonsten es relativ souverän runtergespielt hat und vor allen Dingen auf dem Platz 3 eine Unterstützung erfahren hat und auch seine Landsfrau Maria Sakkari hinterher, die unnachahmlich war. Das war Fußballstadion-Atmosphäre und ich möchte den Organisatoren der Australian Open gratulieren, dass sie die beiden Spiele der beiden Griechen hintereinander angesetzt haben auf diesem Court 3, der wirklich eine raudihafte Atmosphäre erlaubt.
Weißt du, wie groß diese Gruppe ist? Im Fernsehen sieht das aus, 50, 60, 70 Leute?
So 50 bis 80 Leute hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Ja, und also eben, wenn man vor allem den Stream natürlich ohne Kommentatoren guckt, dann ist es schon beeindruckend, welche Lautstärke sie in der Lage sind zu generieren. Und wir kennen das früher von Markus Bagdates, der natürlich auch mal enorme Unterstützung hatte. Und ich habe es jetzt heute vornehmlich bei Sakkari gesehen, noch nicht bei Tsitsipas, aber das macht natürlich schon Spaß, ihnen zuzuhören. Und man kann gespannt sein, sollte Tsitsipas wirklich weit kommen, auf einen der großen Courts kommen, was dann passiert? Sitzen die 50 auf einmal auf der Rod Laver Arena? Ist das überhaupt möglich für Sie oder denken sich die Organisatoren was aus? Da bin ich wirklich gespannt, was da passiert.
Also wir müssen sagen, dass Viktor Troicki auch den Daumen hoch gehalten hat in Richtung der Zuschauer, der griechischen Zuschauer. Also dem hat das auch gefallen. Und wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass Jan-Lennard Struff sehr unglücklich darüber war, über die Behandlung der australischen Zuschauer ihm gegenüber, beziehungsweise vorgestern, als sie sich wirklich daneben benommen haben. Ich habe da auch da am Platz gesessen und das war etwas anderes als das, was die Griechen abgeliefert haben. Hier die Griechen haben ihren Spieler unterstützt und die Australier, ein paar von den Australiern vorgestern, haben Jan-Lennard Struff Trash-Talking versucht. Also das war schon eine andere Atmosphäre und über Maria Sakkari sprechen wir ja gleich. Und Stefanos Tsitsipas gegen Nicolas Basilashvili ist die 3. Runde. Es könnte, wie gesagt, das Achtelfinale Tsitsipas gegen Federer geben. Ja, und dann müssen sie einen Block freiräumen in der Rod Laver Arena, könnte ich mir vorstellen. Wie sie das machen, das werden wir dann auch rausfinden, sollte es das Match geben. Roger Federer hat heute gegen Dan Evans in 3 Sätzen gewonnen, 7-6, 7-6, 6-3. 2 trifft auf Taylor Fritz, der in 4 ganz spannenden Sätzen und ganz hochklassigen Sätzen gegen Gael Monfils gewonnen hat. Das war ein Spiel in der Arena 1573, die jetzt neu verkauft worden ist, der Name neu verkauft worden ist, aber die ähnlich wie der Showcourt 3 eine wirklich bemerkenswerte Atmosphäre erzeugen kann. Und das war eine richtig, richtig gute Stimmung dort auf diesem Showcourt. Und Taylor Fritz gegen Roger Federer. Und Roger Federer hat mehr Mühe, als ihm, glaube ich, recht war, gehabt gegen Dan Evans.
Ich glaube, es könnte mit den Bedingungen zu tun gehabt haben. Der Witz ging ja ein bisschen rum auf Twitter, warum Federer eben den einen Tag in der Day-Session erwischt, an dem es ein bisschen kühler ist. Und trotzdem fand ich, sah man schon, dass es ein bisschen langsamer für ihn der Court war, dass es ein bisschen schwieriger war, auf der Vorhand Power zu generieren, als es ihm in den Night-Sessions normalerweise glückt. Und da kann man gespannt sein, falls er nochmal bei diesen Australian Open am Tag ran muss, ob da zum Beispiel ein Gegner in der Lage ist, das wirklich zu bestrafen. Denn er hätte heute das Match, weiß nicht, ob er es hätte verlieren können, aber es hätte sehr, sehr eng werden können. Der erste Tiebreak, den Federer da mit 7-5 gewann, den hätte er sich auf jeden Fall, hätte nicht verlieren müssen, aber definitiv verlieren können. Evans war der bessere Spieler, hat dann aber wirklich ein bisschen gewackelt in den letzten 3 Punkten und die hat Federer dann an sich gerissen. Zweite war ähnlich eng, da sah es erst aus, als wenn Federer wegziehen würde, hat ein frühes Break, musste es dann wieder hergeben. Dritte war er dann einfach bessere Spieler, aber Evans hat A gezeigt, warum er gefährlich sein kann, warum sein variables Spiel und er kann ja eben wirklich viel zum Beispiel mit der Rückhand machen, warum das selbst für einen Federer unangenehm sein kann. Und auf der anderen Seite eben, Federer sah für mich hier früh in dem Match aus, als wenn es heute schief gehen könnte, ist es dann am Ende nicht. Und na klar, Federer hat sich schon häufig in der Karriere eben durch solche Matches durchgerettet, aber ich bin zum Beispiel gespannt, sollte er Fritz treffen, sagen wir mal auch, irgendwie am Nachmittag ist es noch ziemlich warm und Fritz hat heute eine sehr gute Leistung gebracht, hat sehr viele Breakpunkte gegen Monfils abgewehrt, ist sehr entschieden, aber auch konzentriert geblieben in den engen Situationen und war am Ende einfach der nervenstärkere Spieler als Monfils. Und sollte dieser Fritz auf Federer treffen, dann bin ich gespannt, was da passieren kann.
Ja, also Fritz hat wirklich eine gute Leistung gebracht und wir müssen auch sagen, Gael Monfils hat eine gute Leistung gebracht und wie gesagt, das war ein sehr, sehr gutes Spiel, was da auf diesem Court 1573 dort stattgefunden hat. Eine Begegnung der dritten Runde haben wir noch und die haben wir noch nicht besprochen. Das ist eine Begegnung, auf die sich ja wohl ganz Australien freuen wird. Alex de Minaur trifft nämlich auf Rafael Nadal in der dritten Runde. Nadal hat gegen Matthew Ebden heute überhaupt keine Probleme gehabt und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen beim 6:3, 6:2, 6:2. Die Verletzungsprobleme scheinen im Moment jedenfalls ausgeheilt zu sein und er macht einen wirklich guten Eindruck. Und er trifft auf Alex de Minaur, der beinahe das Match gegen Henry Laaksonen verhühnert hätte. Er hatte den Matchball im dritten Satz, den hat er verloren, dann im Tiebreak 6:7, dann verlor er auch den vierten Satz mit 4:6. Henry Laaksonen hat irgendwie was bei 70 Winnern heute geschlagen und dann konnte er im fünften Satz dann nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen, Alex de Minaur, und hat mit 6:3 gewonnen. Nadal gegen de Minaur, bring it, da habe ich Bock drauf.
Ich bin gespannt. Die beiden haben schon mal in Wimbledon gegeneinander gespielt, da konnte man vorher durchaus vermuten, dass de Minaur Nadal wirklich in Gefahr bringen würde. Dann war aber sein Aufschlag an dem Tag zu schwach. Hier hat er jetzt schon unglaublich viele Matches in den Beinen und für mich sah ein bisschen platt aus zum Ende hin. Das Publikum, wie er dann sagte, hätte ihn über die Ziellinie gebracht und es war ein spannendes Match. Einfach weil Laaksonen eben in der Lage war, teils ja so offensives und doch konstantes Tennis zu spielen und de Minaur unglaublich in die Defensive hier gehen musste. Und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert gegen Nadal. Ich glaube, in der Theorie könnte er Nadal wirklich entnerven, aber ich frage mich, ob er ja noch genug Körner über hat, ob er noch fit genug ist, um Nadal wirklich einen richtigen Kampf über, sagen wir mal, 4 oder 5 Sätze zu bieten oder ob am Ende sein Aufschlag zu schwach ist und er doch relativ schnell in 3 Sätzen untergeht.
Ich glaube nicht, dass es die Fitness das Problem geben wird, weil er ist noch sehr, sehr jung. Ich glaube eher, dass es vielleicht so eine Geschichte wird, das Kaninchen vor der Schlange und dass Alex de Minaur wahrscheinlich in der Rod Laver Arena vielleicht dann auch so unter dem Druck, nicht Druck, sondern unter den Gegebenheiten dann vielleicht einbrechen wird. Das ist die Sorge, die ich so ein bisschen habe.
Ja, man könnte es vielleicht auch so umschreiben, vielleicht ist er mental einfach ein bisschen platt.
Ja. Ja, das kann auch sein, ja.
Denn, ich meine, hat letzte Woche dieses Turnier in Sydney gewonnen. Da waren extrem viele Erwartungen vorher gewesen, weil er da im Jahr zuvor seinen Durchbruch hatte. Er steht wirklich im Fokus der Öffentlichkeit in Australien. Er ist so ein bisschen, wenn der Rest die Bad Boys sind, dann ist er halt der nette Junge von nebenan. Alle mögen ihn. Normalerweise bei seinem Spiel und seinem Stil sollte er in der Lage sein, dass die Nerven quasi zu kompensieren in 2 Tagen. Aber das Match in Wimbledon, das das lässt mich doch schon etwas zurückhalten, ob er denn hier eine richtige Chance haben wird gegen Nadal.
Aber Nadal hat einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, keine Frage. Alle fokussieren sich auf den Aufschlag. Der ist wohl in der Tat etwas schneller, wenn man sich die Statistiken anguckt. Ist natürlich für Nadal auf jeden Fall eine Überlegung, die Ballwechsel so kurz wie möglich zu halten. Er hat bisher primär gegen Offensivspieler antreten müssen. Bin gespannt, was er jetzt aus Dimenor macht. Ob er da das Gefühl hat, dass er teils ein bisschen überdrehen muss oder dass er das ein bisschen enger in die Linien schlagen muss und dann vielleicht ein bisschen auf der Vorhand überdreht. Ob er da dann mal richtig getestet wird. Ob er von den Returns von Dimenor getestet wird, weil das kann Dimenor natürlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann könnte es natürlich danach die richtige Probe geben gegen Thomas Berdych.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Die Herren hatten wirklich gute Ergebnisse, auch die Damen waren heute dabei und auch die Damen haben gute Ergebnisse gehabt. Es gab nicht so die ganz vielen engen Sachen, wie wir sie bei den Herren erlebt haben, aber wir haben auch einige interessante Ergebnisse, wie gesagt, auch gehabt. Und wir fangen mal an mit dem Match von Angelique Kerber heute in der Night Session gegen Beatrice Haddad-Mahir. 6:2, 6:3, das sind die nüchternen Zahlen nach etwas mehr als 80 Minuten, die Angelique Kerber dann gebraucht hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Sie wurde von Beatrice Haddad-Mahir gefordert. Haddad-Mahir hat gezeigt, warum sie mal schon unter den Top 70 der Weltrangliste war. Aber Kerber hat das meiner Meinung nach solide und im Stil eines Champions runtergespielt. Ich habe das Spiel komplett im Stadion verfolgt und war von den ersten 3 oder 4 Minuten habe ich eigentlich gedacht, nee, das wird Angelique Kerber hier gewinnen und das wird sie sehr sicher gewinnen. Aber sie wurde durchaus gefordert.
Ja, ich würde sagen, es war eine souveräne Leistung und sie musste eben nichts Besonderes abrufen, aber das heißt einfach auch, dass ihr Grundniveau natürlich einfach sehr hoch ist und sie konnte das hier primär aus der Abwehr gestalten und es ist bei Haddad-Mahir so, dass die teils beeindruckende Offensivschläge hat, dass sie auch weiß, wie sie sich auf dem Court bewegt, dass sie aber schon dazu tendiert, ein bisschen wildere Fehler in ihr Spiel einzubauen und so war es dann heute auch. Sie hat gegen sie ist selber relativ viel unter Druck gewesen, Haddad-Mahir beim eigenen Aufschlag, einfach weil Kerber das so konstant auch beim Rückschlag gemacht hat. Gegen den Aufschlag von Kerber hatte sie nicht wirklich eine Schnitte das ganze Match entlang, aber dadurch, dass Kerber sie natürlich dazu gefordert hat, eben wirklich teils spektakuläre Bälle zu schlagen, war es ja unterhaltsam, aber es wirkte wirklich nie so, als wenn es kippen könnte.
Nee, Angelique Kerber hatte das Spiel relativ gut im Griff und Haddad-Mahir hat immer wieder so ein bisschen für die Highlight Ballwechsel gesorgt, wenn sie mit ihren wirklich harten Vorhänden dann auch den Platz geöffnet hat. Sie hat eine gute Länge in den Schlägen gehabt. Angelique Kerber brauchte dann vielleicht so ein bisschen mehr, um dann den Punkt zu machen, aber am Ende hat sie sehr klar das Match gewonnen. Sie war hinterher in der Pressekonferenz und ich hatte ihr dann die erste Frage gestellt dann zum Vergleich mit ihrer ersten Runde mit Polona Herzog. Da hören wir jetzt mal rein.
Beim letzten Spiel haben Sie gesagt, Sie hatten die Bälle am Anfang erst nur ein bisschen geschoben, bis Sie dann am Ende die Bälle geschlagen hatten. Wie war es denn heute dann im Spiel?
Heute war es besser als in der ersten Runde. Also heute habe ich von Anfang an selber auch schon das Spiel diktiert, habe mich besser gefühlt, habe nicht so lange gebraucht, um den Rhythmus zu finden wie im ersten Match. Aber ja, ich meine, jede Runde ist anders, jede Gegnerin ist anders und man spielt so, wie es auch die Gegnerin erlaubt. Aber heute habe ich mich von Anfang bis zum Ende relativ gut gefühlt.
Angelique Kerber ist die achte aktive Spielerin, die 100 Grand-Slam-Siege erreicht hat. Das ist schon mal eine richtig gute Marke und das war ihre Antwort darauf, ob sie denn ja dem was beimisst, solch einer Zahl.
war ihr 100. Grand Slam-Sieg, sind die 8. aktive Spielerin, die das jetzt geschafft hat. Wussten Sie es vorher, beziehungsweise was hat es für eine Bedeutung für Sie?
Das habe ich auch erst gerade erfahren, aber das zeigt, dass ich alt werde, glaube ich. aber wie gesagt, also ich wusste das jetzt nicht und ich zähle jetzt nicht meine Siege bei den Grand Slams, aber ja, es ist auf jeden Fall kein schlechtes Gefühl.
Angelique Kerber war gut drauf, ne?
Ja, absolut. Ich habe dann natürlich auch mal ganz schnell nachgeguckt, gegen wen kam der erste Grand Slam-Sieg. Es dürfte gegen Marit Ani gewesen sein, die Estin, die damals ja relativ werkzeuglos auf der Tennistour unterwegs war, aber sehr durchaus mit ihrem Talent durchaus in der Lage war, einige Resultate rauszuholen, die aber wahrscheinlich wirklich eher so als Journeywoman in die Annalen eingehen wird. Und das dürfte der erste Sieg von Kerber hier 2008 bei den Australian Open gewesen sein. Und wenn ich korrekt gesehen habe, dann war das erste Grand Slam-Match für sie eine Niederlage in der ersten Runde der French Open gegen Elena Dementjeva im Jahr 2007. Also viel, viel, viel seitdem passiert, unter anderem 100 Siege bei Grand Slam-Turnieren.
Und vor allen Dingen die meisten seit den US Open 2011.
Ja, das war natürlich der große Durchbruch. Und davor, sind wir ehrlich, hat es eigentlich keiner kommen sehen, dass sie so weit nach oben kommt. Vielleicht mal Top 20, eher eine Top 50 Spielerin. Und dann eben damals mit ihrer verbesserten Fitness wird sie erst zur konstanten Top 10 Spielerin, dann zur Grand Slam Siegerin, jetzt zu einer der Mitfavoritinnen bei quasi jedem Grand Slam French Open ausgenommen.
Ja, Angelique Kerber. Und das war das gesamte Gesprächsthema des Tages. Ja, Angelique Kerber wird in der dritten Runde gegen Donna Vekic spielen. Ex-Coach Torben Behls ist da mit dabei. Das wird bestimmt wieder eine interessante Nummer, weil die beiden letztes Jahr schon gegeneinander gespielt haben. Und dann kam Kimberly Burrell und hat allen eine lange Nase gezeigt. Kimberly Burrell, die einen hervorragenden Sommer bislang hier hatte in Australien, die auch bei den Vorbereitungsturnieren schon gut gespielt hatte, hatte in der ersten Runde noch ein bisschen Losglück, als sie gegen eine Qualifikantin Paula Badusa-Gibert gewonnen hat. Aber jetzt gegen Donna Vekic hat sie, nachdem sie im ersten Satz so ein bisschen ihre Nervosität besiegen musste, hat sie im zweiten und dritten Satz wirklich fantastisch gespielt. 6-4, 4-6, 6-1 gewonnen und hat die große, große Überraschung dieses Tages geschafft, weil damit hat niemand gerechnet, dass Donna Vekic sich dieses Drittrundenduell mitnehmen lassen würden, weil Donna Vekic inzwischen ja auch in einer Situation ist, wo sie solche Siege eigentlich relativ sicher holt.
Ja, oder holen sollte.
Holen sollte.
Zumindest.
Genau.
Vielleicht ist es das am Ende. Ich war auch ein bisschen über das Match hinweggegangen. Das war dann natürlich so ein bisschen Gedankenfaulheit meinerseits, weil ich eben auch das mit Burrell ein bisschen abgetan habe. Ich habe heute nicht so viel von dem Match gesehen, was bei Burrell auffiel. Sie hat die Grundlinie gut abgedeckt. Sie ist relativ athletisch, würde ich sagen. Ist in der Lage, Druck zu erzeugen, ohne aber jetzt, so sah es zumindest in den Minuten aus, den einen großen Schlag zu haben. Aber sie hatte definitiv eine gewisse Zähigkeit drin. Ich vermute, dass sie am Ende irgendwie 5, 6, 7 Spiele gegen Kerber holen wird und nicht wirklich eine Chance haben wird, aber das ist für sie natürlich ein super beeindruckender Sieg und für Vekic eine große Enttäuschung. Ich meine, Vekic wird wirklich gehofft haben, hier auf Kerber zu treffen und Kerber zu besiegen und eben endlich diesen ersten großen Sieg auf großer Bühne zu bekommen, aber es soll immer noch nicht sein. Sie wird wahrscheinlich wirklich frustriert sein. Für Burrell natürlich eine super Geschichte.
Ja, für Burrell ist es wirklich eine großartige Geschichte. Eine Wildcard hat sie bekommen, 240. der Weltrangliste war sie vor diesem Turnier und ja, das ist eine ganz, ganz große Nummer und sie bekommt jetzt den großen Platz, sie bekommt das Match gegen Angelique Kerber, sie hat nichts zu verlieren und ich bin sehr gespannt, wie sie Angelique Kerber wird fordern können. Danielle Collins hat gegen Sascha Vickery gewonnen mit 6-3, 7-5. Sascha Vickery war verletzt, beziehungsweise konnte sich nicht zu 100% bewegen. Danielle Collins hat sich am Ende souverän durchgesetzt, trifft auf Caroline Garcia, die hat gegen Zoe Hives in zwei Sätzen gewonnen. Garcia oder Danielle Collins könnten die Achtelfinalgegnerin von Angelique Kerber sein, sollte die sich gegen Burrell durchsetzen. Zwei hervorragende Begegnungen haben wir heute Mittag gleich erlebt. Anastasia Pavlyuchenkova gegen Kiki Bertens und Annette Kontaveit gegen Alexandra Sasnovic. Das ist eine ganz, ganz trickreiche Ecke dieses Draws. Da können alle rauskommen aus diesem Teil des Draws. Es sind Anastasia Pavlyuchenkova und Sasnovic geworden. Pavlyuchenkova 3-6, 6-3, 6-3 gegen Kiki Bertens und Sasnovic 6-3, 6-3 gegen Kontaveit. Das war schon beeindruckend von Sasnovic gegen Kontaveit gespielt. Und Pavlyuchenkova, auch die hat mal wieder ein richtig großes Ergebnis, nachdem es um sie 2018 so ein bisschen ruhiger geworden war.
Ja, Sasnovic ist ja eben eine, die ab und an mal einen großen Lauf hat, die auch bei den Grand-Slam-Turnieren immer mal wieder gute Resultate hat, gesetzte Spielerin in der Lage ist zu besiegen. Bald sollte sie selber dazu gehören, gerade nach diesen Australian Open. Und dann wird es für andere darum gehen, sie eben rauszunehmen. Sie ist schon ein bisschen hopp oder top, würde ich sagen, einfach weil sie so flach schlägt, weil sie so teils so hohes Risiko geht. Das kann dann dazu führen, dass sie jemand wie Kontaveit besiegt. Und sie hatte vorher, glaube ich, ein positives Head-to-Head. 4-3, meine ich, hat man in der Vorschau gesagt gegen Kontaveit. Und da kommt dann vielleicht Kontaveit auch, ja, oder da fehlt ihr dann vielleicht doch so ein bisschen an dem letzten bisschen Beinarbeit und Defensive, um sich dem wirklich entgegenzusetzen. Und vielleicht auch ein bisschen Kreativität. Und die Pavlyuchenkova-Geschichte, da muss ich sagen, habe ich nicht mit gerechnet. Klar, Pavlyuchenkova hat eine recht souveräne erste Runde gehabt gegen Monika Puig, aber nachdem Kiki Bertens dort gut aussah und Kiki Bertens eben wirklich so ein bisschen die Konstanz in Person geworden ist in den letzten Monaten, hätte ich gedacht, Bertens geht da durch. Aber Pavlyuchenkova hat dann natürlich so dieses auch durchaus flache Angriffsspiel, um eine Spielerin wie Bertens, die dann doch eher auf den Topspin vertraut, besiegen zu können. Und so ist dann gekommen. Und jetzt Sasnovic gegen Pavlyuchenkova, das kann entweder eine ziemliche Katastrophe werden, wenn beide den Ball andauernd ins Aufschlagen, oder das kann ganz große Unterhaltung werden. Wahrscheinlich gar nicht so viel dazwischen.
Was mich an Pavlyuchenkova so fasziniert ist, wenn sie im Tunnel ist, wenn sie in der Zone ist, dann haut sie mit einer Brachialität drauf und trifft diese Bälle, dass es nur so ein Gucken ist. Das ist schon, ich habe das Match fast komplett gesehen und so im dritten Satz habe ich gedacht, wow, Pavlyuchenko, wenn du so immer spielen würdest, dann wärst du in anderen Ranking-Regionen momentan.
Ja, man darf auch nicht vergessen, als sie damals aus den Juniorinnen hochkam, da wurde sie wirklich, glaube ich, primär damals als die nächste Maria Sharapova gehandelt. Einfach, weil sie den Juniorinnenwettbewerb nicht unbedingt immer von den Ergebnissen her, aber von ihrer Spielgestaltung ziemlich dominiert hat. Und dann ist er irgendwie nie so richtig gekommen. Natürlich, sie hat einige sehr gute Resultate in ihrer Karriere gesammelt. Es gibt Spielerinnen, die sehen sie sicherlich nicht gern auf der anderen Seite des Netzes. Ich denke, Angelique Kerber eingeschlossen, die nicht so richtig klarkommt mit dem Spiel von Pavlyuchenkova, aber er fehlte aus verschiedenen Gründen immer dieser Durchbruch. Es war die Konstanz nicht da, sie war zwischendrin verletzt, sie war nicht immer topfit, sie ist in ihrem Spiel wirklich sehr hopp oder top, aber wenn sie oben ist, dann ist sie halt auch wirklich oben und irgendwie kann man bei ihr schon das Gefühl bekommen, irgendwann wird nochmal ein völlig überraschender Lauf kommen und dann wird es für sie mal, was weiß ich, in ein Grand-Slam-Finale gehen, einfach wenn diese Form mal 2 Wochen anhält, aber ich weiß nicht, ob es hier passieren wird.
Anastasia Pavlyuchenkova hat also auch die dritte Runde erreicht und auch das ist ein Spiel, worauf wir uns, glaube ich, freuen können, das nämlich gegen Alexandra Sasnovic. Wir haben noch ein paar mehr Ergebnisse, gab es Sloane Stephens zum Beispiel, hat dort gegen Tiomea Barbosch in einem sehr zähen ersten Satz mit 6-3 gewonnen, dann hat sie den zweiten 6-1 sehr klar gewonnen. Petra Martic ist die Gegnerin, die hat heute gegen Margareta Vondrousova mit 6-4 und 7-5 gewonnen. Caroline Wozniacki hat gegen Johanna Lahr schon gewonnen, 6-1, 6-3 und wartet jetzt noch auf ihre Gegnerin Maria Sharapova. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt im Moment aufnehmen, hat sie den ersten Satz gegen Rebecca Peterson mit 6-2 gewonnen. Wir haben allerdings auch noch eine Ecke dieses Draws, das so richtig, richtig interessant sein wird. Das ist nämlich das rund um Petra Kvitova. Die hat heute gegen Irina Kamelia Begu mit 6-1, 6-3 gewonnen und trifft jetzt auf Belinda Bencic. Die hat in einem, und wir konnten es auch vorher wieder erwarten, in einem so hochemotionalen Match gegen Julia Putintseva mit 7-5, 4-6, 6-2 gewonnen. Ich habe auf Twitter heute geschrieben, Petra Kvitova wird die Australian Open 2019 gewinnen. Sie hat gegen Irina Kamelia Begu hervorragend gespielt. Sie hat auch gegen Magdalena Rybarikova in der ersten Runde hervorragend gespielt. Sie hat in Sydney hervorragend gespielt. Sie muss es noch 5 Spiele durchziehen, aber sie macht für mich im Moment mit den stärksten Eindruck von alle noch verbliebenen Spielerinnen im Feld.
Ja, wenn ich das korrekt gesehen habe, direkt nachdem du das geschrieben hast, hat sie das Spiel zum 4-1 im ersten Satz abgegeben und ich dachte schon, wow, das kriegt er auch noch hin. Nein, hat er nicht hinbekommen. Petra Kvitova ist souverän weiter. Spielt verdammt gut, keine Frage. Das Ding bei ihr ist, wann spielt sie nicht verdammt gut und was passiert in dem Match? Und das wissen wir einfach nicht. Oder doch, wir wissen, was dann meistens passiert, dann scheidet sie nämlich aus. Und das ist das Problem an der Sache. Ich würde zustimmen. Sie ist wahrscheinlich die formstärkste Spielerin hier im Tableau. Neben Sabalenka würde ich mal sagen, die ja auch ein Turnier schon gewonnen hat und das auch durchaus souverän bisher in diesem Jahr gemacht hat. Und die beiden könnten in der vierten Runde aufeinandertreffen. Das könnte wirklich ein Knaller werden. Und das ist keine Frage. Alles im Moment sehr gut anzuschauen. Da sind im Moment eben wenig Unforced Errors im Spiel, der Aufschlag kommt gut, sie spielt präzise, aber es ist eben, es ist so schwer, ihr zu trauen, weil sie es in den letzten Jahren einfach nicht hinbekommen hat, das 7 Matches durchzuziehen bei einem Grand-Slam-Turnier, und darum wäre meine Tendenz immer noch, dass eine der nächsten beiden Spielerinnen sie rausnehmen wird.
Ja, und sie hat ja auch keinen leichten Weg dann hier. Belinda Bencic hat gute Form hier gezeigt und hat beim Hopman Cup schon ordentlich gespielt, und jetzt hier spielt sie gut gegen Katerina Siniakova in 3 Sätzen, gegen Putintseva in 3 Sätzen. 2 wirkliche Stolpersteine hat sie aus dem Weg geräumt. Belinda Bencic kann schon der Stolperstein für Petra Kvitova sein oder im Achtelfinale eventuell Arina Sabalenka, du hast es gesagt. Die hat nämlich heute gegen Katie Bolter ganz klar gewonnen, 6-3, 6-4, und trifft auf Amanda Anisimova. Und bei Amanda Anisimova, glaube ich, haben wir vor einem halben Jahr mal gesagt, Leute, merkt euch diesen Namen. Die wird ganz groß rauskommen. Und sie hat gegen Lesia Zurenko eine überragende Leistung heute gebracht und 6-0, 6-2 gewonnen. Anisimova gegen Sabalenka wird ein tolles Duell. Sabalenka ist natürlich die Favoritin, aber sie wird sich vorsehen müssen, weil da ist mit Amanda Anisimova jemand da, die, ja, die gekommen ist, um zu bleiben.
Anisimova war, glaube ich, diejenige, die letztes Jahr diesen Siegeslauf von Kvitova beendet hat. Die hatte ja im Februar so gut ausgesehen und meine ich ist dann in Indian Wells gegen Anisimova ausgeschieden. Und damals war Anisimova noch ein Rohdiamant, jetzt ist sie ein bisschen mehr geschliffen. Das war eine spektakuläre Leistung, fand ich, gegen Zurenko. Vielleicht die beste, die ich am heutigen Tag gesehen habe. Zurenko ist unglaublich in die Defensive gedrückt worden. Einfach, also sowohl nach hinten als auch in die Seiten in die Defensive gedrückt worden. Man würde denken, ja gut, damit sollte Zurenko umgehen können, eben wirklich dann kontern können. Aber die Power war so groß, die Präzision war so groß, da konnte Zurenko nicht viel mit anfangen. Und das war eine Leistung zum Hut ziehen. Trotzdem ist wahrscheinlich Sabalenka einfach schon ein bisschen weiter in ihrer Spielanlage. Kann ein bisschen mehr variieren, kann ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen als eine Anisimova, aber das Match werden wir unter Umständen irgendwann mal in einem Grand Slam Halbfinale oder Finale sehen. So gut sind die Leistungen von den beiden in den letzten Wochen gewesen.
Und Arina Sabalenka ist inzwischen in einer Position angelangt, wo sie Gegnerinnen einfach so besiegt, ohne großes Aufhebens darum zu machen, und das hat sie mit Katie Bolter getan, wie gesagt, 6-3, 6-4. Anisimova, Sabalenka, Kvitova, Bencic. Eine von diesen 4 Spielerinnen wird im Viertelfinale sein und sie wird 2 sehr starke Gegnerinnen besiegt haben, dann, wenn sie im Viertelfinale steht. Ashleigh Barty hat heute gegen Yafan Wang mit 6-2, 6-3 gewonnen, trifft jetzt auf Maria Sakkari. Wir haben eben schon drüber gesprochen, über Stefanos Tsitsipas. Maria Sakkari hat danach auf dem Platz 3 gespielt, hat eine, ja, die gleiche Behandlung von ihren Landsleuten bekommen und hat Austria Sharma, die Qualifikantin aus Australien, mit 6-1 und 6-4 besiegt. Ashleigh Barty gegen Maria Sakkari. Auch das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, weil ich glaube, das werden wir übermorgen in der Night Session auf der Rod Laver Arena sehen.
Das ist gut möglich. Vielleicht wird da unsere Frage schon ausbaldowert, wie das denn die griechischen oder australisch-griechischen Fans denn auf die Rod Laver Arena dann schaffen. Und es wäre sicherlich etwas, was großen Spaß machen würde, die beiden dort eben zu sehen oder im Flutlicht. Ich kann mir vorstellen, dass Kvitova Bencic vielleicht auch eine Chance hat, aber Barty, Sakkari oder Wozniacki, Sharapova, das sieht natürlich schon so ein bisschen aus wie die beiden Blockbuster-Matches in 2 Tagen. Und Barty, Sakkari ist vielleicht das, wo die Form sogar noch am stärksten ist, wo wir 2 Spielerinnen sehen können, die, glaube ich, ganz komplementär durchaus ein Spiel oder ein komplementäres Spiel haben, wo wir eine technisch sehr feine Partie dann erleben können.
Ja, also der Damentag, die 3. Runde übermorgen, da können wir uns alle sehr drauf freuen. Das werden sehr, sehr gute Matches und die untere Hälfte ist noch gespickt mit Spielerinnen, die dieses Turnier gewinnen können, die weit kommen können. Und ich glaube, das wird noch eine sehr, sehr runde Nummer hier, die wir erleben werden in der unteren Hälfte. Morgen geht's weiter. Wenn wir uns auf das Programm von morgen mal stürzen, dann können wir gleich sehen, dass auf dem Center Court bzw. in der Rod Laver Arena Viktoria Kuzmova und Elina Svitolina den Tag eröffnen. Stan Wawrinka gegen Milos Raonic das 2. Spiel und dann Simona Halep gegen Sofia Kenin. Und dann am Abend die Night Session, die hat es mal richtig in sich. Jeannie Bouchard gegen Serena Williams und Novak Djokovic gegen Joe Wilfried Tsonga. Man möchte den Hut ziehen vor den Spielplanern, die diese Night Session vor allen Dingen den gesamten Tag in der Rod Laver Arena zusammengeschustert haben.
Ja, eine Night Session. 4 Spieler bzw. Spielerinnen, die alle schon im Grand Slam-Final standen. Das für eine 2. Runde. Das dürfte so häufig noch nicht passiert sein. Und natürlich, Serena und Novak sind die großen Favoriten. Ich denke, Bouchard hat sogar eine größere Chance, wenn natürlich auch kleine Serena zu überraschen, als es jetzt bei Tsonga Djokovic ist. Aber ich würde erwarten, dass wir da eine sehr unterhaltsame Geschichte erleben würden. Und dann eben wirklich morgens schon der Tag. Kuzmova war im Moment, glaube ich, die Ass-Königin im Damen-Tennis, oder? Ja, ne? Gegen Svitolina, die wirklich in der ersten Runde gut aussah. Raonic gegen Wawrinka, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ja auch unsere Gewinnspielfrage für morgen. Und Halep gegen Kennen. Würden wir keinen Tiebreak im dritten Satz hier erleben, dann könnte man vermuten, hier eine Wiederholung von Lauren Davis gegen Halep zu sehen zu bekommen. Aber das wird dann wohl im Tiebreak entschieden werden, wenn es überhaupt so weit geht.
Simona Halep gegen Sofia Kennen wird die Day-Session morgen abschließen auf der Margaret Court Arena. Geht das mit vielen Assen los. Ivo Karlovic trifft auf Kei Nishikori, dann Naomi Osaka gegen Tamara Sidancek und dann Alize Cornegel gegen Venus Williams. Die Abendsession hat es auch wieder in sich. Erst Alexander Zverev gegen Jeremy Chardy und dann Joe Konta gegen Garbine Muguruza. Auf das Spiel von Konta gegen Muguruza bin ich sehr gespannt, auch wenn wir natürlich Muguruza als die große Favoritin hier sehen müssen. Das ist auch so ein Match, was wir noch nicht vor allzu langer Zeit in einem Halbfinale gesehen hätten.
Ja, beide standen im Women-Halbfinale 2017, sind auf unterschiedliche Spielerinnen getroffen, waren aber da. Konta damals sah so aus, als wenn sie das Niveau würde aufrechterhalten können. Seitdem ist der Einbruch gekommen und sie hat ihr Spiel nicht in der Form erweitern können, dass sie wirklich nochmal den großen Durchstoß nach oben geschafft hat, aber das Niveau ist zwischendrin da. Und die Nervenstärke ist auch wieder teils da. Und Muguruza, das alles drin von der Turniersieg relativ locker bis hin zu, okay, sie scheidet hier gegen Konter aus und es ist viel Drama dabei. Also ich glaube, freuen können wir uns auf das Match auf jeden Fall. Und Zverev gegen Chardy könnte auch so unterhaltsam werden. Wir hatten darüber gesprochen. Chardy ist eine Art von Spieler, die Zverev besiegen kann. Er muss erholt sein dafür. Der erste Aufschlag muss kommen. Aber er wird Zverev, denke ich, ein gutes Match geben.
Ja. Also auf jeden Fall können wir uns auf morgen freuen und wir werden dann auf unserem Twitter-Account @chipandcharge, dem ihr gerne folgen könnt, natürlich den ganzen Tag, die ganze Nacht dann auch euch informieren über alle Ergebnisse und werden euch euch so ein bisschen durch den Tag und die Nacht dann führen. Die Gewinnspielfrage hat Philipp gerade eben schon angekündigt. Das Gewinnspiel für morgen ist, ihr könnt bis zum Start vom Spiel Raonic gegen Wawrinka noch drauf tippen, wie viele Spiele gibt es in diesem Match? Also beim 6:4 sind es 10 Spiele, wenn das jetzt 4 Sätze ausgeht, wie viele Spiele gibt es denn wohl bei Raonic gegen Wawrinka? Der Sieger oder der am nächsten drankommt, der wird ein aktuelles Heft des Tennismagazins bekommen, was wir eben dann in den nächsten Tagen zuschicken werden, das Tennismagazin. Und wir kooperieren da so ein bisschen. Das Tennismagazin hat ja auch unsere Podcasts dann immer auf ihrer Seite, wofür wir uns sehr bedanken. Morgen werden wir natürlich auch wieder ein Daily Down Under bringen, dann auch wieder mit den ganzen Stimmen von Philipp Kohlschreiber zum Beispiel, von Alexander Zverev. Und dann hoffen wir, dass es euch auch morgen gefällt. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und wie gesagt, folgt uns auf Twitter und auf Facebook, facebook.com/chipandcharge. Das war's für Tag 3 der Australian Open. Zu diesem Zeitpunkt führt Maria Sharapova gegen Rebecca Pettersson mit 6:2 und 2:0. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.